Wir kommen wieder zur Betrachtung des ersten Petrusbriefes, Kapitel 5, von 2b bis 4. Ich lese aber von Vers 1 an. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Der geistliche Stand einer Gemeinde hängt entscheidend davon ab, ob sie eine gute Leiterschaft hat. So ist es ja auch in einer Familie, in einer Firma oder auch in einem ganzen Land. Eine gute Führung ist ein Segen für das Ganze. In der Bibel haben wir genug Beispiele dafür, wie sich die geistliche Einstellung eines Königs, die geistliche innere Haltung eines Königs auf das ganze Volk entweder positiv, je nachdem, ob er Gott die Ehre gab oder nicht, entweder positiv oder negativ ausgewirkt hat. Und dasselbe gilt auch heute für Gemeinde Jesu. Gute Leiter in der Bibel als Älteste, als Hirten, und als Aufseher bezeichnet, sind ein Gnadengeschenk Gottes für seine Gemeinde. Und weil Petrus das weiß, deshalb richtet er sein Augenmerk gegen Ende seines Briefes speziell auf diejenigen in der Gemeinde, die den sogenannten Hirtendienst verrichten. Sie tragen eine besondere Verantwortung für die Gemeinde. Sie sollen dafür Sorge tragen, dass die Gläubigen einen guten geistlichen Weg gehen, dass sie nicht in die Irre gehen. Schafe neigen dazu, den Irrweg zu wählen. So lesen wir in Jesaja Kapitel 53 das bekannte Wort: Wir gingen alle in die Irre, wie die Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Dazu neigen also Schafe, Gläubige. Und gerade in unserer Zeit ist es von allergrößter Bedeutung, dass die Ältesten in der Gemeinde Jesu die Gemeinde recht führen. Und darum richtet Petrus hier einige Ermahnungen an die Ältesten, an die Hirten der Gemeinde. Nun, diese Ermahnungen sind sicherlich auch für jeden anderen in der Gemeinde, für jeden Gläubigen, wichtig. Aber vielleicht ist es so, oder sicherlich ist es so, dass Petrus hier einige Bereiche anspricht, in denen die Ältesten besonders gefährdet sind. Zunächst einmal spricht er hier eine grundsätzliche Ermahnung aus. Am Anfang von Vers 2 haben wir es bereits gelesen: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und dann fügt Petrus hinzu: Achtet auf sie, achtet auf sie. Und das Wort, das hier steht, hat die Bedeutung von: Schaut genau hin. Das heißt, hier geht es nicht nur um einen flüchtigen Blick, den die Ältesten hin und wieder auf die Gemeinde, auf die Gläubigen werfen sollten, sondern hier geht es um äußerste Konzentration, um ein genaues Hinschauen. Konzentriert euch auf das Wohl der Gemeinde, passt gut auf sie auf, das will Petrus hier mit diesen Worten sagen. Achtet auf sie. Dieses Wort steckt übrigens auch in dem griechischen Wort für Aufseher. Aufseher, Älteste, Hirten in der Gemeinde achten also auf den Zustand, auf den geistlichen Zustand der Gemeinde, der Gläubigen. Sorgt dafür, dass die Herde Christi gut ernährt wird, geistlich ernährt wird. und bewahrt sie vor allem, was ihr schadet. Die Ältesten in einer Gemeinde sollten den anderen, wenn möglich, immer etwas voraus sein. Sie sollten um die Gefahren wissen, die auf die Gemeinde lauern. Insofern könnte man sie gut mit den Kundschaftern vergleichen, die Mose damals aussandte, um das verheißene Land zu erkunden. Als sie zurückkamen, da hatten sie das Land kennengelernt. Sie wussten um seine Fruchtbarkeit und seine Schönheit, aber sie wussten eben auch um die eisernen Wagen dort, um befestigte Städte, um die Riesen im Lande. Sie hatten allen anderen im Volk jetzt etwas voraus. Sie kannten die Gefahren. Und das wäre eine große Hilfe bei der Einnahme des Landes gewesen, wenn man Gott bei seinem Wort genommen hätte. Die meisten dieser Kundschafter allerdings gaben Gott nicht die Ehre und entmutigten das ganze Volk, statt es zu ermutigen. Das ist natürlich eine große Tragik gewesen. Sie gaben Gott nicht die Ehre. Was heißt das eigentlich, Gott die Ehre zu geben? Nun, die Verheißungen Gottes höher anzusetzen als all das, was vor Augen ist, als all unsere Erfahrungen, als all unsere Empfindungen. Von Abraham heißt es im Römerbrief, dass er Gott die Ehre gab. Er wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Obwohl alles dagegen sprach in der sichtbaren Welt. Das heißt, Gott die Ehre zu geben, festzuhalten an den Verheißungen Gottes, sich auf Gottes Wort zu stützen und zu verlassen, wider, wie es so schön heißt in einem Lied, wider allen Schein. Und das war damals bei den meisten der Kundschafter nicht der Fall. Sie gaben Gott nicht die Ehre. Abraham gab Gott die Ehre. Und wir geben Gott die Ehre, wenn wir festhalten an dem, was er uns verheißen hat in seinem Wort. Wenn wir uns feststützen auf das, was er uns zugesagt hat. Was er uns zugesagt hat, das hält er gewiss. So heißt es in einem der Psalmen. Also, die Ältesten in der Gemeinde sollten den anderen etwas voraus haben. Sie sollten einen klaren Blick haben für die gegenwärtige Situation, auch für bestimmte gegenwärtige Entwicklungen und, wenn es sein darf, auch einen prophetischen Blick haben für das, was kommen wird, wie sich die Dinge entwickeln, wenn es so weitergeht. Dafür sollten die Ältesten einen Blick bekommen, mehr und mehr. Und von daher auch die anderen recht leiten können und sie auch warnen können vor den Gefahren. Achtet auf die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und nun geht es Petrus im Folgenden um gewisse Charaktereigenschaften, beziehungsweise um die Art und Weise, wie die Hirten der Gemeinde ihren Dienst ausüben sollten. Und dabei drückt Petrus sich zunächst einmal verneinend aus. Er sagt ihnen also, wie es nicht sein sollte, wie sie ihren Dienst nicht verrichten sollten, um dann dazu überzugehen, ihnen nahezulegen, wie sie ihren Dienst ausüben sollten. Zunächst einmal, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Wir alle wissen, dass man eine Arbeit gerne tun kann. Oder aber nur aus einem lästigen Pflichtgefühl heraus. Also mehr oder weniger gezwungen. Bestimmte Dinge tun wir freiwillig. Da braucht uns keiner dazu zu drängen. Wir tun sie gerne. Andere wiederum tun wir gezwungen. Oder nur unter einem gewissen Druck. Man würde diese Dinge nicht tun, wenn man sie nicht unbedingt tun müsste. Und solche Dienste sind dann weder für einen selbst noch für andere eine Erquickung. Im Gegenteil. Solche Dienste können Gott nicht gefallen, das ist uns klar. Das, was wir mit einem mürrischen Herzen tun, was wir lediglich gezwungen tun, weil wir es unbedingt machen müssen, das ist keine gute Sache. Es gibt sicherlich auch eine gelegentliche Lustlosigkeit in unserem Dienst. Eine Lustlosigkeit, die dann überwunden werden muss in einer bestimmten Situation. Selbst das, was man grundsätzlich gerne macht, kostet manchmal Überwindung. Wir sind nicht immer so innerlich eingestimmt, dass wir alle Dinge mit großem Jubel und lauter Freude tun, auch wenn wir sie grundsätzlich gerne tun. Und darum geht es ja bei dem, was Petrus hier sagt. Er meint mit diesen Ermahnungen nicht, du musst jetzt immer zu jeder Zeit, auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn es dir körperlich schlecht geht, das, was du im Augenblick tun kannst, mit großer jubelnder Freude tun. Das meint er nicht. Sondern hier geht es um eine grundsätzliche positive Ausrichtung der Arbeit, die Gott uns anbefohlen hat, hier ganz speziell den Ältesten. Um eine grundsätzliche innere Einstellung zu den Diensten, die wir zu verrichten haben. Also ich sage es noch einmal, es kann sein, dass wir bestimmte Dinge auch mal lustlos tun und dass wir Probleme haben mit uns selbst. Das kostet dann manchmal Überwindung, aber Gott schenkt auch immer wieder Gnade dann. Ob Älteste in der Gemeinde ihren Dienst mit Freuden tun, also nicht gezwungen, sondern freiwillig mit Freuden, sodass Gott seine Freude daran hat, darum geht es ja letztlich, hängt sicherlich nicht zuletzt auch von der Gemeinde ab. Eine Gemeinde kann viel mit dazu beitragen, ob der Dienst ihrer Ältesten mit Freuden geschieht. Eine Gemeinde, die ihre Ältesten achtet und sich von ihnen auch willig etwas sagen lässt vom Wort Gottes her. Eine Gemeinde, die hinter ihren Ältesten steht, die für ihre Ältesten intensiv betet und gerne auf Gottes Wort hört, ist natürlich für die Ältesten immer ein Grund zu großer Freude. Das motiviert, das ist klar. Immer wenn wir auch ein gewisses Echo bekommen, dann motiviert uns das, doch weiterzumachen und auch Schwierigkeiten anzupacken und durch Gottes Gnade zu überwinden. Wenn also die Gemeindeglieder signalisieren, hier haben wir unser geistliches Zuhause, hier ist mein geistliches Zuhause, hier wissen wir uns geistlich gut aufgehoben. Und hier gehen wir auch gerne zu den Versammlungen, um Gemeinschaft unter Gottes Wort zu haben. Dann ist das eine große Ermutigung für die Hirten der Gemeinde, für die Ältesten der Gemeinde. Wenn also die Ältesten merken, man kommt mit Freuden zusammen hier, sonntags und auch sonst, wenn es eben möglich ist, um miteinander Gemeinschaft zu haben unter Gottes Wort, dann ist das immer für die Ältesten in der Gemeinde eine starke Ermutigung, den Dienst nicht gezwungen, nicht unter Druck, nicht als eine lästige Pflicht zu tun, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Anders ist es, wenn die Gläubigen in einer Gemeinde undankbar und unzufrieden sind und man sie kaum dazu bewegen kann, sich in einer guten Weise einzubringen. Schieb mal bei Aldi einen Einkaufswagen, der ständig bremst. Das ist eine sehr mühsame Angelegenheit. Das ist einfach so, ja? Ich lese uns ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 17. Da heißt es, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Wir haben von der großen Verantwortung gesprochen, die Älteste haben im Blick auf die Gemeinde Jesu. Sie gehört Gott, sie ist ein Eigentum Jesu, er kauft mit seinem kostbaren Blut. Unendlich wertvoll in den Augen Gottes. Deshalb haben sie eine große Verantwortung vor Gott. Und hier wird das so ausgedrückt, und dafür müssen sie Rechenschaft geben für ihren Dienst. Damit sie das mit Freuden tun, um mit Petrus zu sprechen, nicht gezwungen, sondern freiwillig, mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für uns, für euch, für uns. Und wäre auch nicht gut für die Ältesten selbst, die ihren Dienst ja mit Freuden verrichten sollen. Ich musste an mich persönlich denken und habe hier im Wuppertal die ganzen Jahre über das große Vorrecht gehabt, das ist nicht selbstverständlich, es ist ein Gnadengeschenk Gottes, das große Vorrecht gehabt, dass ich Zuhörer hatte in der Gemeinde, die gerne gekommen sind und gerne Gottes Wort aufgenommen haben. Das habe ich immer wieder gespürt. Sicherlich gibt es da auch schon mal Unterschiede, es gibt auch schon mal Spannungen in der Gemeinde, die überwunden werden müssen. Es gibt Probleme, Schwierigkeiten, das wissen wir alles. Aber grundsätzlich kann ich sagen, habe ich immer gespürt hier, dass eine willige, positive Abnahme des Wortes Gottes vorhanden war. Das ist für einen Verkündiger des Evangeliums ein großes Geschenk, eine große Gnade. Und das ist für die Ältesten insgesamt ein Grund zur Dankbarkeit und zur Freude, wenn das in einer Gemeinde so ist. Und wenn die Gemeinde betet für ihre Ältesten. Wenn sie fleht zum Herrn, erbarm dich, dass sie ihren Dienst gut und recht vor dir verrichten. Doch auch da, wo das anders ist, und das gibt es eben auch, wo eine Gemeinde ihren Ältesten das Leben sauer macht, da sollten sich die Ältesten nicht entmutigen lassen und um des Herrn willen ihren Dienst unverdrossen weiter tun. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Das nächste. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Der Ausdruck schändlicher Gewinn beschreibt hier eine sehr, sehr grobe Form oder grobe Art von Habgier. Ein griechischer Schriftsteller des Altertums beschreibt diese Art folgendermaßen. Aus schmutzigem Geiz setzt er seinen Gästen nie genug zu essen vor, gibt sich selbst als dem Austeiler jedoch ohne weiteres die doppelte Portion. Er vermischt den Wein und geht nur dann ins Theater, wenn der Eintritt frei ist. Wenn er eine Reise unternimmt, borgt er seine Mitreisenden an. Wenn er Getreide verkauft, benutzt er ein nach innen gewölbtes Maß und streicht es dabei oben noch gehörig ab. Verheiratet sich jemand in seiner Bekanntschaft, so verreist er einige Zeit vorher, um kein Geschenk geben zu müssen. Das ist also offenbar eine sehr, sehr grobe Form von Habgier, aber von einer solchen groben Habgier spricht Petrus hier, wenn er sagt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Von dieser Art war im Alten Testament ein Mann namens Nabal. Das war der Mann Abigails. Abigail heiratete später David. Und als er erfuhr, von seiner Frau erfuhr, dass sie gegen seinen Willen David und seine Leute mit allem möglichen Proviant versorgt hatte, da traf ihn der Schlag. Ja, er kriegte einen Schlaganfall. Das konnte er nicht ab. Das hat er nicht ertragen. Ja, solch ein geiziger Mann ist das gewesen. Das geht so in diese Richtung von dem, was Petrus hier zu sagen hat. Und davor warnt er speziell die Ältesten in der Gemeinde. Sie sollten also frei sein von jeglicher Art von Geldgier und Geldliebe. Ich lese einmal ein Wort aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 34, die Verse 2 und 3. Das sind sehr, sehr ernste Worte. Gerade für uns Älteste. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Ein Gerichtswort über die Hirten Israels. Es gibt auch eine feinere Art von Habsucht, die diejenigen befallen kann, die für ihren Dienst als Älteste in der Gemeinde bezahlt werden. Das ist ja auf der einen Seite eine richtige und auch notwendige Sache, davon lesen wir. Beispielsweise im 1. Korintherbrief im 9. Kapitel kommt der Apostel Paulus darauf zu sprechen, man soll dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Auch an anderer Stelle finden wir dieses Wort, zitiert er dieses Wort aus dem Alten Testament und wendet es an auf solche, die vollzeitig den Dienst als Älteste tun, speziell als Verkündiger des Evangeliums, als Prediger. Das ist richtig und das ist gut so. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt Jesus. Das ist okay. Aber diejenigen, die von der Gemeinde versorgt werden, die, um mal dieses etwas in diesem geistlichen Zusammenhang hässliche Wort, so empfinde ich es zumindest, zu gebrauchen, die von der Gemeinde bezahlt werden für ihren Dienst, sollten darauf achten, dass sie den Dienst nicht tun in erster Linie um des Geldes willen. Es sollte ihnen ein Herzensanliegen sein, so heißt es hier, sondern von Herzensgrund der Gemeinde zu dienen mit dem Wort Gottes, für sie da zu sein, für sie zu sorgen. Dazu einige Stellen aus den Briefen des Apostels Paulus, zunächst einmal 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 5. Da schreibt der Apostel, denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Und dann ruft er Gott zum Zeugen an. Gott ist mein Zeuge. Also nicht aus versteckter Habsucht. Und 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte, daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, und jetzt kommt's, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Frömmigkeit sei ein Geschäft. Da haben wir's. Das ist ein typisches Merkmal auch der Irrlehrer, der falschen Propheten gewesen im Alten Testament. Bis in unsere Zeit hinein. Habgier, Habsucht. Man tut den Dienst nicht in erster Linie vor Gott, um ihn dadurch zu verherrlichen und aus Liebe zu der Gemeinde, zu den Geschwistern, sondern man tut den Dienst aus Liebe zum Geld. Und davon muss sich ein Ältester immer und immer wieder befreien lassen durch Gottes Gnade. Reinigen lassen durch das Blut Jesu. Sobald solche Dinge aufkommen im Herzen, sobald man merkt im Lichte des Wortes Gottes, dass die Motive nicht mehr stimmen, heißt es, sich zu beugen, zu demütigen und sich der reinigenden Kraft des Blutes Jesu zu stellen. Also, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Und das dritte und letzte, das Petrus hier als Ermahnung bringt, lautet, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Auch ein wichtiges Wort. Also hier lauert offenbar eine Gefahr für die Ältesten, für die Hirten der Gemeinde. Wenn Petrus das ausdrücklich erwähnt, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Lesen wir dazu zunächst ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 24 bis 26. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer unter ihnen als der Größte gelten solle. Stellen wir uns das einmal vor. Die Jünger Jesu unterwegs mit ihrem Meister, bei dem sie ständig Anschauungsunterricht hatten, was es heißt, zu dienen, nicht groß sein zu wollen, sondern Diener der anderen sein zu wollen. Aber das hielt sie nicht davon ab, sich untereinander zu streiten, wer denn unter ihnen wohl der Größte wäre. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Der Vornehmste wie ein Diener. Im Reich Gottes geht es also umgekehrt. Und die Ältesten leiten und führen die Gemeinde, indem sie ihr dienen. Nicht, indem sie sich zu Herren über die Gemeinde aufwerfen. Und das ist natürlich eine Gefahr. Jeder, der einen leitenden Dienst ausübt, ob draußen in der Welt oder innerhalb der Gemeinde Jesu, steht in der Gefahr, seine Macht zu missbrauchen, andere zu unterdrücken. Da gibt es keine Ausnahmen. Jeder steht in dieser Gefahr. Da will man dann dominieren, man will das Sagen haben. Und das, so macht der Herr Jesus deutlich, soll in der Gemeinde Jesu nicht sein. Das darf nicht sein. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 24, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, dass wir euch knechten wollten, sondern wir sind dazu da, euren Glauben zu stärken, euren Glauben zu fördern. Wir sind Gehilfen eurer Freude am Evangelium, an der Gnade Gottes in Christus, den Weg mit dem Herrn Jesus Christus zu gehen. Also nicht zu herrschen in dieser falschen, bösartigen, egoistischen Weise. Autorität muss sein, das ist klar, nicht nur draußen in der Welt, auch in der Gemeinde Jesu. Autorität muss sein, aber frei von Herrschsucht. Nun, wir sind dankbar, dass es überhaupt Männer gibt, ob draußen oder drinnen in der Gemeinde, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist nämlich heute ein großes Manko. Ich denke, da liegt zum Teil zumindest der Grund dafür, dass sich innerhalb der Gemeinde Jesu die Frauen immer mehr in leitende Positionen hineindrängen. Das also, was wir in der Welt haben, was vielleicht für die Welt normal sein mag, das beobachten wir jetzt auch in der Gemeinde Jesu mehr und mehr. Frauen drängen sich in den Vordergrund. Und das hat immer auch seine Ursache darin, dass die Männer versagen, in ihrer Aufgabe zu führen und zu leiten, in einer guten Weise zu führen und zu leiten. Sind die Ältesten in einer Gemeinde schwach? Sagen sie den Geschwistern nicht klar und deutlich, wo es lang geht? Haben sie keine geistliche Autorität? Dann dürfen wir uns darüber nicht wundern, wenn die Frauen mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Das ist aber geistlich, das ist biblisch ungesund. So sollte es nicht sein. Die Frauen haben ihre Aufgaben. Die Frauen sind genauso wertgeachtet wie die Männer, das wissen wir, das brauche ich nicht erst zu betonen. Aber die Aufgaben sind in der Gemeinde unterschiedlich verteilt. Und da sagt uns die Bibel klar und deutlich, was die Aufgabe der Männer ist und was die Aufgabe der Frauen ist. Das ist also ein großes Manko, deshalb sind wir dankbar, dass es überhaupt solche gibt, zunächst einmal, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ist auch der Grund dafür, dass manche junge Männer nicht heiraten wollen. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie wollen nicht leiten, sie wollen nicht führen, sind auch manchmal gar nicht in der Lage dazu. Die Kinder unserer Zeit haben das nicht gelernt, sind nicht reif genug dafür. Wir sollten also darum beten, dass der Herr die Ältesten in der Gemeinde mit Autorität ausrüstet und dass sie in der Lage sind, in einer guten, liebevollen Weise Autorität zu praktizieren. In einer guten, wohlwollenden, liebevollen Art und Weise. Die Gemeinde ist uns zur Fürsorge von Gott durch seinen Heiligen Geist anvertraut worden. Das Wort anvertraut ist ein sehr schönes Wort, ja? Wenn man jemandem etwas anvertraut, dann geht man davon aus, dass der Betreffende gut damit umgeht, fürsorglich damit umgeht. Gott hat uns seine Gemeinde, den Ältesten in der Gemeinde, seine Gemeinde anvertraut. Und er will uns Gnade geben, gut damit umzugehen. Nicht in harter Weise zu herrschen, sondern liebevoll mit der Gemeinde umzugehen. Ihnen das zu geben, was sie brauchen, was sie nötig haben. An den Ältesten sollte man erkennen, was es heißt, dem Herrn zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Darum sagt Petrus hier, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Paulus schreibt seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Also ist es ja auch in der Kindererziehung. Das müssen Eltern schmerzlich lernen. Dass sie nicht davon ausgehen können, dass die Kinder etwas tun, was nicht die Eltern selbst bereit sind zu tun. Das heißt, Eltern erziehen besonders durch ihr Vorbild. Die Vorbildfunktion hat große Bedeutung, auch in der Gemeinde Jesu. Nun, wenn wir über diese Dinge nachdenken, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, ein jeder Einzelne von uns kann davon lernen und eben besonders die Ältesten hier in dieser Gemeinde, wenn wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, dann finden wir als Älteste, speziell jetzt einmal als Älteste, nur Trost im Evangelium. Würde der Herr uns nicht immer wieder in das Licht seines Wortes hineinstellen und wäre da nicht die ständige Reinigung durch das Blut Jesu, wüssten wir nicht um die zugerechnete Gerechtigkeit Gottes in Christus, dann müssten wir verzweifeln, dann müssten wir verzagen, dann könnten wir gar nicht weitermachen. Und je mehr wir fortschreiten in unserem Glaubensleben, desto mehr Licht bekommen wir ja über unsere adamitische Art, über unsere Mietlingsart, die in uns steckt. Und da könnte man verzagen, wenn man nicht darum wüsste, dass beim Herrn Vergebung und Gnade ist, da, wo man eben nicht so war, wie man hätte nach dem Willen Gottes sein sollen. Das ist der einzige Trost, den wir auch immer wieder haben. Als Älteste in der Gemeinde. Von daher bekommen wir die entscheidende Kraft, nicht aufzugeben, weiterzumachen, nicht zu verzagen. Und darum sagt Paulus an einer Stelle im 2. Korintherbrief, weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, darum werden wir nicht müde. Und weil uns ständig Barmherzigkeit widerfährt, als Älteste, im Blick auf unsere Schwachheit, unsere Sündhaftigkeit, im Blick auf unsere Ohnmacht, weil uns ständig Barmherzigkeit widerfährt, deshalb können wir überhaupt weitermachen. Das gilt auch hier für uns. Und es ist dann natürlich etwas Wunderbares und Großartiges, wenn man zusätzlich noch von der Gemeinde selbst dazu ermutigt wird. Wenn das nicht wäre, so könnten wir jetzt den 4. Vers hier streichen, Vers 4, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, gemeint ist der Oberhirte, unser Herr Jesus Christus, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Diesen Vers müssten wir durchstreichen, wäre da nicht die Gnade Jesu, die Barmherzigkeit Gottes in Christus Jesus? Eine unvergängliche Krone der Herrlichkeit wartet auf die Ältesten. Hier geht es also um Herrlichkeit, hier geht es um einen Siegeskranz, nichts Vergängliches. In den nächsten Wochen findet die Fußball-Europameisterschaft statt, da geht es um einen vergänglichen Titel. Wer spricht schon nach ein paar Jahren noch darüber? Man schaut mal nostalgisch zurück. Da gibt es bestimmte Artikel in der Zeitung, die erinnern an vergangene Zeiten. Aber ansonsten ist das ja nicht mehr aktuell. Was gilt, ist heute, morgen ist das schon irgendwie verflogen. Das ist alles vergänglich. Der Titel, der Pokal, der steht dann irgendwo da. Da muss ein neuer her, damit wieder Anreiz da ist. So ist das in dieser Welt, in dieser Zeit, die von der Vergänglichkeit her geprägt ist. Darum geht es nicht im Reich Gottes. Im Reich Gottes geht es um unvergängliche Herrlichkeit. Die wartet nicht nur auf die Ältesten, sondern auf alle anderen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Erkauft mit dem Blut Jesu. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Oberhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Amen.